Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen.
Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schon wieder eine neue Folge mit uns. Jens ist auch wieder dabei. Hallo, Jens.
Ja, hallo Axel, moin moin, grüß Gott in die Runde. Ja, wie jeden Montag sind wir am Start, jetzt schon in Folge. Ich habe nicht mitgezählt, wo sind wir?
137.
137, ja.
137.
Wir gehen steil auf die 150 zu.
Steil auf die 150, da müssen wir uns was Besonderes einfallen lassen für 150.
Und jeder, der zuhört, der vielleicht auch in den letzten Monaten und vielleicht schon in den letzten Jahren unser Fan geworden ist, der weiß dann eben auch, wie viele Wochen wir schon am Start sind. Wochen kann man dann in Monate und Jahre umrechnen. Also wir sind schon, haben schon eine Strecke gegangen, ne?
Auf jeden Fall. Beim nächsten Mal bringe ich mal die Daten nochmal mit. Ich habe es nicht gerade im Kopf, aber ich habe ja jede Sendung in meiner Tabelle eingetragen, Jens, und da wissen wir auch genau, wie viele Stunden wir verbracht haben. Ich rechne das mal um, wie viele Tage, Wochen und Monate das jetzt schon sind. Schauen wir mal, wo wir hinkommen. Nichtsdestotrotz, wieder ein neues Thema heute mal, wie jede Folge. Und diesmal kümmern wir uns mal um das weiße Gold. Historisch wurde Salz als das weiße Gold bezeichnet, weil es früher einfach sehr knapp war und früher wurde es halt sehr viel zur Konservierung und auch als Zahlungswert eingesetzt und deshalb hat es halt wirklich so eine Bedeutung, weil es halt sehr knapp war. Salz, Natriumchlorid, NaCl ist die chemische Formel und da wollen wir heute mal ein bisschen reinschauen. Jens, lass uns doch mal beginnen, einfach. Es gibt so ganz, ganz viele Salzsorten auf dem Markt. Lass uns da mal so ein bisschen Struktur reinbringen. Einfach mal schauen, was gibt es denn so für Salzarten? Welche gibt es denn da so?
Da bist du wahrscheinlich eher der Experte. Ich habe mir das nicht angeschaut. Du kennst wahrscheinlich Meersalz und Himalaya-Salz. Und Mallorca-Salz und Fleur de Sal und was es alles gibt, ja. Aber ja. Am Ende des Tages ist es immer NaCl.
So sieht's aus.
Und NaCl ist nicht gleich Natrium. Natrium hat ja nur einen kleinen Anteil, nämlich nur 40%. Das heißt, wenn wir über Salz sprechen und eigentlich das Mineral Natrium meinen, was wir vielleicht zum Beispiel nach dem Sport wieder auffüllen müssen, dann ist im Salz eben nur 40% Natrium enthalten. Also das sollte man am Anfang gleich mal nicht gleichsetzen. Dass wir das schon mal auseinander. Und jetzt kommst du mit deinen Salzsorten, du bist ja ein Gourmet und kochst ja jeden Abend für deine Frau und vermutlich kennst du dich besser in den ganzen Gourmet-Tempeln aus als ich.
Nein, du hast ja schon die wichtigsten Salzsorten genannt. Noch eine Ergänzung, Natrium ist halt ein Alkalimetall und kommt halt als Salz kommt in der Natur halt nicht in der reinen Form vor, sondern nur in Verbindung. Und deshalb, wie du schon richtig gesagt hast, Natrium ist nur zu 40% in Salz enthalten. Ganz kurz nur zu den Salzarten. Ich habe mal ein paar rausgesucht. Steinsalz, du hast schon gesagt, Meersalz, normales Kochsalz, Himalaya-Salz. Gibt es halt ganz, ganz unterschiedliche Sorten. Die unterscheiden sich in ihrer Form, wie man sie gewinnt und in ihrer Herkunft auch. Und ein Stück weit unterscheiden sie sich aber auch durch ihre Schadstoffe. Je nachdem, wie sie gewonnen werden, sind halt mal mehr oder mal weniger Schadstoffe drin. Meersalz, je nachdem, ist nicht ganz so vielleicht zu empfehlen, weil es halt einfach Schwermetalle enthält. Auch PFAS sind da drin, je nachdem, wo und wie. Die aus dem
Und die
Meer
hat man auch schon im Himalaya-Salz gefunden, ne?
Hat man auch schon im Himalaya-Salz gefunden, genau, weil es halt auch weggesprengt wird, habe ich mal nachgelesen. Und dass es halt auch oft unrein ist und auch Giftstoffe enthalten kann. Von daher einfach ein bisschen mal schauen.
Da würde meine Mutter jetzt sagen, ja, was kann man denn da noch essen?
Genau, was kann man denn da noch essen? Aber was wir ja immer sagen, da kommen wir ja auch gleich zu, Die Dosis macht ja auch immer das Gift. Und wenn man sich dann halt mal anschaut, wie viel Salz wir eigentlich essen und wie viel eigentlich empfohlen wird und was empfohlen wird. Aber wie gesagt, da kommen wir gleich drauf und dann werden wir auch deiner Mutter sagen können, dass sie sich das Rieselsalz auf ihr Frühstücksei weiterhin drauf machen darf.
Wir nehmen ja sowieso nichts weg. Wir
Genau.
thematisieren ja nur, das muss ja jeder Hörer selber für sich entscheiden.
Ja, dann lass uns direkt mal einsteigen. Was ist denn eigentlich so, ja, was empfiehlt man denn so an Salz zu sich zu nehmen? Oder wie viel nehmen wir eigentlich zu uns? Was ist gut, was ist schlecht? Wie sollte es aussehen und wo steckt es überall drin? Das sind alles Fragen, Jens, die werden wir jetzt mal angehen.
Gut, kann man jetzt nicht in einem Satz beantworten, aber wir tasten uns da mal ein bisschen ran. Also, Salz ist ja, wie viele Zuhörer wahrscheinlich auch wissen, immer auch in Verbindung mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen genannt worden. Also zu viel Salz weiß, glaube ich, so der Volksmund, das könnte eventuell schädlich sein. Aber was bedeutet eigentlich zu viel Salz? Ja, wo ist hier vielleicht ein Optimum? Also wie viel brauchen wir? Und wie viel zahlt dann auf irgendein Krankheitskonto ein? Ja, da geistern dann immer so Themen wie Schlaganfall oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen herum. Wollen wir ein bisschen definieren, ein bisschen differenzieren heute auch. Also die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, die hat eine Empfehlung von 2000 Milligramm Natrium pro Tag. Wie wir gerade gesagt haben, 40% Natrium in Natriumchlorid. Dann sprechen wir über konkret 5 Gramm Salz, die die WHO empfiehlt. Dann haben wir die American Heart Association, also die zuständige Fachdisziplin hier für diese Verbindung. Die sagt maximal 2300 Milligramm pro Tag, sagt aber auch, optimalerweise sollte man etwas weniger aufnehmen, nämlich sogar nur 1500 Milligramm pro Tag. Kommen gleich dazu, ob das sinnvoll ist. Die Health Canada, so heißt die entsprechende Organisation in Kanada, die spricht von den gleichen Daten. Die European Society of Cardiology, das ist also die entsprechende europäische Fachgesellschaft für Kardiologie, sagt auch weniger als 5 Gramm Salz pro Tag. Die DGE, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, also die Ernährungspolizei sozusagen in Deutschland und in den Dachländern, die unterscheiden sich ja nicht, ob da jetzt in der Schweiz, Österreich, die stecken ja immer alle unter einer Decke und sprechen sich entsprechend ab. Die empfehlen nicht mehr als 6 Gramm pro Tag. Und wenn man sich dann so ein bisschen umschaut, vielleicht noch eine Fachgesellschaft. Das ist die NICE aus Großbritannien, die sagt auch, weniger als 6 Gramm pro Tag sollten wir etwa konsumieren. Wenn man dann aber anschaut, sich vergegenwärtigt, wie ist denn der aktuelle Konsum? Also liegen wir jetzt drunter, liegen wir genau da drin oder liegen wir sogar drüber? Dann habe ich mal rausgeguckt, so auf der Weltkugel, was wird so verzehrt? In Deutschland verzehren wir etwa 8 bis 10 Gramm Salz pro Tag, geschätzt. In den USA sind es in etwa gleich 8 bis 9 Gramm. Die Chinesen nehmen ein bisschen mehr Salz zu sich, bis zu 12 Gramm. Ja, und da stellt sich dann konkret natürlich die Frage, und die stellt sich wahrscheinlich auch jeder Zuhörer, ja, wo nehme ich diese 8 bis 10 Gramm denn auf? Ja, wenn die Empfehlungen bei etwa 5 bis 6 Gramm liegen, dann nehme ich ja offensichtlich irgendwo versteckt 5, 6 Gramm Salz auf. Und das kann ja nicht an meinem Salzstreuer liegen, den ich morgens vielleicht auf mein Frühstücksei gebe, sondern da muss er ja irgendwelche anderen Ursachen haben. Und siehe da, die gibt es auch. Zum Beispiel versteckt sich relativ viel Salz in Brot- und Backwaren, was man vielleicht nicht im ersten Moment vermutet. Aber bei Backwaren zur Teigstabilisierung, zur Bildung wird Salz verwendet und wir haben im Brot, wenn man so von 500 Gramm Brot ausgeht, haben wir roundabout 8 Gramm Salz. Ein Anteil von 1 bis 3% im Brot. Eine Scheibe, um es mal vielleicht plastischer zu sagen, hat etwa 0,7 bis 0,9 Gramm Salz. Das heißt, wenn man sich also morgens zwei Scheiben und abends zwei Scheiben Brot genehmigt, ist man schon bei 4 Gramm Salz. Ja, also da hat man schon die Hälfte sozusagen drin. Aber je nachdem, wie man sich ernährt und was man so alles im Kühlschrank hat, gibt es natürlich noch zwei, drei weitere Quellen. Die zweitgrößte Quelle ist, wie du gerade auch mal angedeutet hast, eben das Thema der Konservierung. Ja, da hat Salz ja immer eine Rolle gespielt, auch in der Historie, dass wir Salz immer zur Konservierung benutzt haben, weil man eben, wenn man Fleisch jagt oder ähnliches, immer das Problem hatten, dass wir die Lebensmittel ja nicht lange lagern konnten. Und irgendwann ist man auf den Trichter gekommen, dass Salz hier auf jeden Fall hilft. Ja, und dann haben wir eben auch heute immer noch die Möglichkeit, über Wurstwaren, über Schinken, über all dieses ganze konservierte Zeug uns letztendlich mit Salz zu versorgen. Salz ist ja auch ein Geschmacksgeber, also.
Jens, wenn ich dich hier kurz unterbrechen darf, weißt du eigentlich, in welchem Lebensmittel für Kinder am meisten Salz drin steckt?
Kann ich nur raten.
Ja, und zwar in der Salami mit Kinderoptik. Hast du das schon mal gesehen in Supermärkten, wo so Bärengesichter in Wurst reingeschnitten sind mit verschiedenfarbig und in der Salami mit Kinderoptik stecken knapp 4 Gramm in 100 Gramm Wurst.
Ja,
Also
Wahnsinn.
das ist schon der
Also in
Wahnsinn.
meiner Kindheit, da kam die Beefy raus. Kannst du dich noch erinnern?
Ja, kann ich mich erinnern.
Beefy aufreißen, reinschieben, glücklich sein. Ja, so nach dem Motto.
Und
Und
wir
das
haben
ist
immer
ja heute praktisch.
die Folie, die haben wir auch immer so noch nachgezogen, weil da auch
Ja,
immer
ja.
Salz drin war.
Die musste man immer so rausquetschen, diese
Ja,
Wurst. Ne?
genau.
Also ich habe sie, ich weiß nicht, gefühlt 30 Jahre nicht mehr, 40 Jahre eher nicht mehr verwendet. Aber ja, das waren so die Anfänge. Naja, und Salz ist eben als Konservierungsmittel und als Geschmacksgeber halt immer schon wichtig gewesen. Von daher hat man es eben sehr viel auch in Wurstwaren, Schinken und so weiter bis heute oder gibt man es hinein. Und darüber bekommen wir dann eben diese versteckten 4, 5, 6 Gramm, die wir vielleicht gar nicht so auf der Rechnung haben. Und was wir vielleicht auch nicht auf der Rechnung haben, das sind die Käse- und Milchprodukte, die auch entsprechend Salz enthalten, vor allen Dingen, wenn es sich um ausgereifte Käsesorten handelt. Da haben wir die höchsten Salzmengen und Salz hat hier natürlich auch eine hemmende Funktion, zum Beispiel auf Mikroorganismen. Also auch hier wieder das Thema Haltbarkeit, die Enzymaktivität, die dadurch verbessert wird, verstärktes Aroma, wichtig auch für die Schnittfestigkeit von Käse. Also es hat eine wichtige lebensmitteltechnologische Aufgabe. Je nachdem, welches Milchprodukt das ist, ne, kann man ja mal ein paar Zahlen nennen. Milch hat 0,1 Gramm pro 100 Gramm, also im Verhältnis zu Backwaren hier relativ wenig. Aber Feta hat dann schon 1 bis 2 Gramm. Mozzarella demgegenüber hat fast überhaupt kein Salz. Joghurt enthält auch nur 0,1 bis 0,15 Gramm. Und Quark hat noch weniger, 0,05 Gramm auf 100 Gramm. Nichtsdestotrotz sind das so diese drei Kategorien, worüber wir verstecktes Salz konsumieren können, ohne dass wir das jetzt, wenn wir nicht gerade Ernährungswissenschaften studiert haben, so auf dem Radar haben. Ja? So beim Einkaufen denkt man da vielleicht nicht so dran. Und ja, dafür sind wir ja da.
Dafür sind wir ja da. Deshalb beim Einkauf vielleicht auch mal hinten auf die Verpackung gucken. Wir sprechen ja auch immer wieder mal über diese ganzen hochverarbeiteten Lebensmittel. Kommen wir ja auch immer, streifen wir ja hin und wieder mal. Und gerade auch in so Tiefkühlwaren, gerade du hast gesagt Backwaren, aber auch so in Tiefkühlpizza, Tiefkühllasagne, Tiefkühlbolognese, einfach mal hinten auf die Verpackung draufschauen und einfach mal reinschauen, was ist eigentlich da drin, was sind da für Inhaltsstoffe drin und wie viel Salz ist eigentlich in so einer Tiefkühlpizza drin oder in einer Fertigsalami, die man jeden Tag dann auf sein Brot nimmt, wie du es gerade gesagt hast. In Brot 4 Scheiben Brot, dann noch 4 Scheiben von der Salami mit Kinderoptik dazu. dann hat man schon seinen Salzbedarf für die Woche wahrscheinlich schon gedeckt.
Ja, dann kommt man ja sehr leicht auf die Idee, dann müsste ja eigentlich Vegetarismus die bessere Ernährungsform sein, wenn man dann weniger Salz, ne? Wir verzichten hier auf das, nicht auf Backwaren, aber wir verzichten eben auf Fleisch und konservierte Fleischprodukte. Da gab es eine Studie, eine Epic Oxford Study 2019. Da ist man dem Phänomen mal ein bisschen nachgegangen. Und interessanterweise, Vegetarier haben zwar weniger ischämische Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber sie haben dafür eine höhere Rate an Schlaganfall. Und da sollten wir jetzt mal ein bisschen tiefer einsteigen. Woran denn das entsprechend liegen könnte? Dafür muss es ja eine Ursache geben. Habt ihr eine Ahnung?
Also wahrscheinlich hat der Salzkonsum Einfluss oder hohen Einfluss auf den Blutdruck. Und deshalb kann man die damit eher so Herz-Kreislauf-Erkrankungen assoziieren. Das wäre jetzt so meine Vermutung, dass man das eher damit assoziiert.
Ja, da hilft uns manchmal ein Blick in ein Land, was in der Beziehung irgendwie signifikant aufschlägt. Und wir hatten ja vorhin Japan genannt, mit 10 bis 14 Gramm pro Tag. Japan ist insofern ganz interessant, weil die ihre Nahrungs- und Lebensgewohnheiten sehr, sehr stark verändert haben. Gerade nach dem Zweiten Weltkrieg durch die Amerikanisierung, ne, Kapitulation, erinnert sich jeder, zwei Atombomben und dann war Ende des Weltkriegs und dann ist diese Insel amerikanisiert worden und dann kamen die Milchprodukte, dann kam das Salz und all das Ganze, was wir überall heute in der westlichen Welt finden. Aber die Japaner haben sich davor eigentlich immer komplett anders ernährt. Viel mit Soja und viel mit fermentierten Lebensmitteln, viel Meeresfrüchte, Omega-3-reiche Meeresfrüchte und so weiter. Naja, auf jeden Fall hat da die Veränderung begonnen und die Japaner haben in den 1950er bis 70er Jahren hatten die eine ziemlich extrem hohe Salzzufuhr bis zu knapp 20 Gramm. Und die haben eben sehr viel dann über eingelegtes Gemüse, Miso und diese traditionellen. Aber es kamen eben die neuen Produkte aus der westlichen Welt eben hinzu. Und interessanterweise, wenn man sich Japan dann anschaut, die haben relativ niedrige Herz-Kreislauf-Raten, aber haben eine hohe Schlaganfall-Inzidenz. Und da liegt es eben nahe, was du gerade gesagt hast, dann das mal physiologisch durchzudenken. Was ist denn da der Unterschied? Seit den 70er Jahren ist in Japan dann die Kurve deutlich runtergegangen. Jetzt sind die auf einem Niveau etwa von uns, so 8 bis 10 Gramm. Und damit haben die auch die Schlaganfallrate wieder drastisch reduziert. Also ein interessanter Zusammenhang. Jetzt stellt man sich natürlich die Frage, okay, warum ist denn die koronare Herzerkrankungsrate so niedrig und warum war die Schlaganfallrate so hoch? Und dann muss man sich physiologisch mal mit der Bedeutung von Natrium auseinandersetzen, denn Natrium, wie du gerade schon angedeutet hast, erhöht den Blutdruck. Und das war ja auch immer ein Problem, wenn wir an die Menschheitsgeschichte denken, denn wir sind ja mal von den Vierbeinern zum aufrechten Gang gekommen. Und der aufrechte Gang hat natürlich erfordert, dass wir unseren Blutdruck anders regulieren müssen, ne? Weil letztendlich muss ja das Blut dann bis oben ins Gehirn und so weiter. Und entsprechend war eine andere Regulation notwendig. Das bedeutet immer dann, wenn wir Natrium aufnehmen, dass dann eben die Spannung in den Blutgefäßen steigt, ja? Die Wandspannung steigt, der intravasale Druck, der steigt. Dadurch konnten wir dann den Blutdruck wieder erhöhen. Ja, wenn wir jetzt zu niedrigen Blutdruck hatten, dann konnten wir ihn damit immer etwas ansteigen lassen. Heute haben wir natürlich kaum noch zu niedrigen Blutdruck. Heute haben wir eher das Problem, dass wir viel zu viele Menschen haben, die kontinuierlich, ja, dauerhaft einen erhöhten hohen Blutdruck haben, was dann mittelfristig, langfristig zu endothelialer Dysfunktion, also zur Dysfunktion der Blutgefäße führt und zu einer Media-Hypertrophie. Also Media ist eine Muskelschicht in den Blutgefäßen. Klar, wenn diese Muskelschicht dann entsprechend hypertrophiert, dann sinkt da entsprechend der Durchmesser Und wenn der Durchmesser sinkt, dann kann das Blut nicht mal durch und dann gibt es halt hier und da mal ein Problem. Vor allen Dingen in den ganz kleinen Gefäßen. Ja, und die haben wir normal im Gehirn, wenn es um dieses Schlaganfallthema geht. Also durch Salz wird das Blutvolumen gesteigert auf der einen Seite und die Gefäße werden steifer. Und im Gehirn sind die Gefäße sehr dünnwandig. So, das heißt, die können sehr leicht verletzen oder sich verletzen. Und deswegen reagieren die auch viel empfindlicher auf so einen veränderten Druck. So, und deswegen haben wir, das merken wir dann in der Peripherie, im Herz-Kreislauf-System, in den größeren Gefäßen merken wir das noch gar nicht. Beziehungsweise wir merken diesen arteriosklerotischen Prozess, den wir ja in Verbindung mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen kennen, der wird hierdurch nicht induziert. Also es gibt keine Plaquebildung dadurch, sondern es entsteht einfach durch diesen hohen Blutdruck einfach mehr Druck auf diese kleinen Gefäße, wodurch dann die Gefäße durchaus, wenn es schlecht läuft, eben auch mal reißen können und dann haben wir halt einen Schlaganfall. Das kann ja auch in jungen Jahren passieren, ja. Das kann dir auch passieren, wenn du, wenn du bewusst zum Beispiel über schwere Kniebeugen, ich spreche nochmal von richtig starkem Druck, den man da aufbaut, wenn man dadurch den Blutdruck nochmal kurzfristig erhöht und vielleicht zusätzlich dann auch noch einen hohen Salzkonsum. Also wenn mehrere Sachen sozusagen zusammenkommen, dann kann das passieren. Also unterm Strich gesagt, Natrium hat Einfluss auf den Blutdruck und gerade die kleinen Gefäße sind da sehr, sehr empfindlich und deswegen steigt auch das Schlaganfallrisiko, aber nicht das koronare Herz-Kreislauf-Risiko. Womit hängt das jetzt wieder zusammen? Also Salz ist eigentlich primär ein Druckthema und koronare Herzerkrankung ist eigentlich eher ein metabolisches Thema. Also metabolisches Syndrom, wir haben schon über Typ-2-Diabetes oder Prädiabetes gesprochen, also diese Themen, wo eben Blutgefäße sich dann durch verschiedene Prozesse, die haben wir auch alle schon in den Podcasts vorhergehend alle schon mal thematisiert, über oxidiertes LDL, über Schaumzellbildung in den Blutgefäßen. Das ist aber ein anderer Prozess. Ja, da geht es um Blutfette, aber hier geht es nicht, da geht es nicht um Salz. Salz erhöht den Druck, die Blutfette, wenn sie oxidieren, wenn es Adhäsionsmoleküle durch Entzündungen ausgeschüttet werden, dann ziehen praktisch diese oxidierten LDLs wie so ein Magnet in die Blutgefäße und dann kann es halt zu Arteriosklerose kommen. Das passiert nicht durch Salz, aber Salz steigert hier den Blutdruck und deswegen haben wir natürlich in der Evolution des Menschen auch immer nach Salz gesucht. Auf der einen Seite, weil wir eben Natrium als erstes Mineral verlieren. Das weiß jeder Sportler, der mal bei 25, 30 Grad Sport treibt, viel schwitzt, ja, und dann auf einmal so die Salzränder am T-Shirt erkennt. Ja, Natrium ist das erste Mineral, was wir verlieren und dadurch natürlich auch als allererstes wieder auffüllen müssen. Aber das ist sehr stark davon abhängig, wie ist die Umgebungstemperatur, wie viel schwitzen wir. Also wenn wir jetzt bei 20 Grad Wohlfühltemperatur ins Fitnessstudio gehen, dann haben wir keinen großen Salzverlust innerhalb von einer Stunde. Ja, aber das sieht dann schon anders aus, wenn du im Sommer bei 35 Grad Tennis spielst, ja, in der prallen Sonne, dann schwitzt du deutlich mehr. Und dann geht es eben auch viel, viel schneller. Und dann müssen wir irgendwann auch diese, nicht Dehydrierung, sondern den Verlust des Salzes entsprechend ausgleichen. Und da macht man dann natürlich im Sport, hat man da verschiedenste Möglichkeiten, das dann wieder aufzufüllen. Also das müssen wir voneinander trennen. Einmal das metabolische Thema. Und dann eben das Thema, was mit Salz zu tun hat, das ist das Druckthema. Und hier ist es wahrscheinlich so, wie eben auch die größeren Studien zeigen, die sich damit beschäftigt haben. Ja, ich gucke gerade mal hier eine Meta-Analyse, British Medical Journal 2020 oder eine Cochrane-Analyse oder auch ein Lancet 2016. Die haben viele, viele Studien, die in das gleiche Horn blasen, haben gezeigt, dass sehr hohe Natriumzufuhrraten eben ungünstig sind, wenn es darum geht, hoher Blutdruck, Blutdrucksteigerung und dann eben Schlaganfallrisiko. Ob jetzt zu wenig Natrium ein Problem ist, in Bezug auf diese beiden Erkrankungen, so, das ist noch nicht abschließend erklärt. und auch nicht geklärt, aber es ist vermutlich so, dass wir, das sehen wir auch bei vielen anderen Nährstoffen, dass wir so eine U-Shape-Curve haben. Das heißt, zu wenig ist schlecht, zu viel ist aber eben auch schlecht. Jetzt muss man nur definieren, was ist denn jetzt optimal. Ich vergleiche das mal zum Beispiel mit dem Eisenhaushalt. Also wenn wir jetzt zu wenig Eisen haben, dann haben wir eine Anämie, ja, dann sind wir müde und schlechte Blutbildung und so weiter. Wenn wir zu viel Eisen haben, dann speichern wir das Eisen in die Leber ab und die Leber leidet dann unter diesem prooxidativ wirkenden Eisen. Na, das haben dann die Menschen, die eine Hämochromatose haben. Die speichern immer Eisen weg und dadurch entwickelt sich die Leber proentzündlich. Also man könnte jetzt ganz viele Beispiele nennen, wo das ähnlich ist in der Natur. Ja, zu wenig schlecht, zu viel aber eben auch. Nur wenn man jetzt zurückdenkt an unsere Steinzeitvorfahren, die haben natürlich noch keine Konservierung gehabt. Ja, die haben auch noch nicht Salz abgebaut, sondern die haben nach salziger Nahrung gesucht, aber die hatten die Anbaumethoden noch nicht, wie man heute Salz gewinnt und so weiter. Von daher, Salz war immer wichtig, deswegen können wir auch Salz rückresorbieren. Auch das ist ein physiologischer Prozess, der evolutionär dadurch entstanden ist, dass wir auch immer mal wieder Salzmangel hatten. Und wenn es Salz zu einer Salzmangelsituation kommt, dann scheiden wir Salz auch nicht mehr aus. Dann halten wir das sozusagen fest und halten es zurück und dann rückresorbieren wir das. Über den enteropathischen Kreislauf können wir Natrium wieder rückresorbieren. Also Salz war immer ein kostbares Gut. Und heute haben wir eben ähnlich wie bei Zucker, ne, dass wir genau das andere Extrem haben. Heute haben wir eben zu viel, vor allen Dingen in den verpackten, du hast es gerade erwähnt, in verpackten ultraprozessierten Lebensmitteln, die ja massiv zunehmen, ne, die Convenience-Food-Produkte und so weiter, was unsere Großmütter, Urgroßmütter das Problem vermutlich noch in der Form noch gar nicht hatten.
1,5 Gramm pro Tag ist der Mindestbedarf, den man so im Körper hat, weil du gerade diese U-Curved angesprochen hast. 1,5 Gramm ist wohl so das, was man am Tag braucht, um alle Körperfunktionen so aufrechtzuerhalten. Und
Darunter ist wahrscheinlich auch schlecht, weil
genau, ja.
dadurch eben der Stress im Körper wieder ansteigt. Ja, wir haben dann eine Erhöhung des Sympathikotonus, also zu wenig ist dann auch nicht gut. Das fördert wahrscheinlich auch eine Insulinresistenz und dadurch eben Heißhunger, Leistungsabfall, Müdigkeit. Ich würde mal sagen, da haben jetzt 90% aller Durchschnittsbürger haben damit wahrscheinlich eher kein Problem mit zu wenig Salz, sondern die haben eher ein Problem mit zu viel Salz. Trotzdem, wenn man jetzt extrem salzarm leben würde, könnte das auch irgendwann zu einem Problem werden, auch zum Beispiel mit dem Blutdruck, ja, weil dadurch die Blutdruckregulation schlechter abläuft. Aber wenn man jetzt nochmal dieses Thema koronare Herzkreis, Herzerkrankung und Schlaganfall nochmal differenziert. Und da gab es ein sehr schönes Buch dazu. Das will ich jetzt hier kurz mal erwähnen. Das gibt es inzwischen auch in Deutsch. Das ist von einem Amerikaner geschrieben worden. Das Buch heißt Der Salzirrtum. Und hier hat der Kollege definiert, dass er, oder postuliert besser gesagt, dass das Salz sozusagen zu Unrecht als Blutdruck, Hochdruck und Herz-Kreislauf-Macher stigmatisiert ist. Denn er sagt einfach, Salz ist essentiell, physiologisch essentiell, hat er ja auch recht, wir müssen es wieder auffüllen. Und zu wenig Salz wäre auch schlecht. Ja, hat er auch recht, weil dadurch sich eben bestimmte Dinge zeigen können, die wir gerade erwähnt haben. Aber meiner Meinung nach, ich habe das Buch damals gelesen, das ist ein paar Jahre her, ich habe es nicht mehr ganz genau im Kopf, was alles drin stand. Er hat auch dann die Leitlinien kritisiert, ja, dass er die medizinischen Leitlinien insofern diskreditiert oder kritisiert, dass er sagt, die fokussieren sich immer nur auf die Salzreduktion anstatt auf die Lebensstilveränderung, ja, unser beliebtes Thema. Und er sagt auch, dass viele Studien, die da gemacht wurden, eben sehr starke methodische Schwächen haben und er deswegen dieses Thema anzweifelt. Ich würde das genau so differenzieren, wie wir das gerade auch gesagt haben. Wenn es um Herz-Kreislauf-Erkrankungen geht, dann haben wir es eher mit einem Lebensstilproblem zu tun. Wir haben es mit Zucker, mit schlechten Fetten, mit Transfetten und so weiter, also mit Entzündungsstoffen in den Blutgefäßen zu tun, wodurch eben Arteriosklerose sich entwickelt. Bei Salz Sehe ich das dann auch differenzierter. Da haben wir dann eher das Bluthochdruckthema und dadurch eben die Gefahr der Schlaganfälle, aber eben nicht, und das hat das japanische Paradox eben gezeigt, eben nicht eine erhöhte Herz-Kreislauf-Rate. Ja, weil die Japaner sind relativ schlank, die haben kein metabolisches Syndrom oder nicht in dem Maße, wie wir das haben. Das heißt, das zeigt, spiegelt sich dann auch genau in diesen beiden Erkrankungsarten wieder. Und wenn die Japaner, was ich vorhin schon sagte, wenn die also seit den 70er Jahren die Schlaganfallinzidenz deutlich reduziert haben, dadurch, dass sie das Salz reduziert haben, dann haben wir zwar noch keine Kausalität, aber wir haben eine ganz klare Korrelation. Und es ist ziemlich sicher so, dass das hier die führende Rolle spielt. Also ich fasse nochmal zusammen. Herz-Kreislauf-Risiko, Herzinfarkt, Arteriosklerose, eher ein Thema des metabolischen Syndroms. Ja, Kohlenhydrate und all das, was wir schon besprochen haben, was zu einer prädiabetischen Stoffwechsellage beiträgt. Und bei Schlaganfallrisiko ist es eben Blutdruck und Natrium. So. Zu wenig schlecht, zu viel genauso schlecht. Also, wo ist das Optimum? Das Optimum liegt wahrscheinlich irgendwo zwischen 4 bis 6 Gramm Salz am Tag.
Und das Problem, Jens, ist es ähnlich wie beim Zucker, denn jetzt zum Abschluss gibt es noch zwei, drei Fakten. Und zwar, es gibt, ich habe mal die Weltmarktpreise rausgesucht, so im Großhandel oder auch der Einzelhandel und im Einzelhandel je nach Qualität. Aber wenn wir jetzt das normale Speisesalz nehmen, das jeder im Supermarkt kaufen kann, bezahlt man dort ungefähr durchschnittlich auf der Welt 1 US-Dollar pro Kilo Salz. Und das ist halt ähnlich wie bei Zucker. Es wird halt ganz, ganz viel abgebaut davon und wir haben einfach zu viel davon, genau wie von Zucker, weil es halt einfach so günstig ist und in jedes Lebensmittel, in jede hochverarbeitete Lebensmittel einfach einfließt. Und das ist halt natürlich auch ein Problem. Unseren Lebensstil, das ist auch ein systemisches Problem, dass es halt einfach überall drin ist und wir echt aufpassen müssen, welche Nahrungsmittel wir uns da aus dem Supermarkt holen.
Genau, was wir immer sagen, ne? Eat real food, sagt ja auch der Gesundheitsminister über den Teich, haben wir auch schon thematisiert. Und da ist natürlich viel dran, ja. Dann hätten wir das Problem nicht sowohl auf der Ebene des Salzkonsums, des Zuckerkonsums, aber auch auf der Ebene anderer sehr, sehr schlechter Einflussfaktoren, Transfette und ähnliches. Und ja, von daher kann man nur jedem Zuhörer raten, ihn stimulieren, ja, mehr wirklich echte Lebens- und Nahrungsmittel zuzubereiten, zu verkochen. Und wir hatten gestern Abend zum Beispiel eine sehr schöne Gemüsepfanne mit einer schönen Tomatensoße, also sehr hoch, ja, sehr, sehr hoch unverarbeitet, würde ich mal sagen. Klar, man
Mediterran.
steht dann ein bisschen in der Küche und muss dann ein bisschen verarbeiten, indem man dann rumschnippelt und so weiter, aber eben keine synthetischen Zusatzstoffe. Ja, und dann nimmt man noch ein schönes Öl, ein gutes Öl dazu, ja, ein polyphenolreiches Olivenöl noch ein bisschen obendrauf und ja, dann tut man sich viel Gutes.
Genau, und in diesem Sinne, tut euch auch was Gutes, achtet auf euren Salzkonsum, nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Eher zu wenig ist eher nicht unser Problem, sondern eher das zu viel. Schaut einfach mal drauf auf die ganzen Convenience-Produkte, auf die Produkte, die ihr im Supermarkt so als Fertigprodukte kaufen könnt. Einfach mal hinten drauf schauen, wie viel Salz ist da drin. Und wie Jens gerade sagte, Daumenregel so mal ungefähr 4 bis 6 Gramm am Tag. Einfach mal drauf achten. Also ihr braucht nicht auf euer Rieselsalz auf dem Frühstücksei zu verzichten. Auch deine Mutter nicht, Jens. Das können wir ihr jetzt mit gutem Gewissen sagen. Vielen Dank nochmal für deine ausführliche Recherche und für dein ganzes Wissen, das du wieder in den Podcast gegeben hast. Vielen, vielen Dank. Euch da draußen auch vielen Dank wieder fürs Zuhören, auch für Folge 100, was hatte ich gesagt, 37. Vielen, vielen Dank. Macht ein bisschen Werbung für uns, abonniert uns, lasst uns ein Like da und stellt Fragen, denn demnächst haben wir wieder mal eine Frage- und Antwortrunde. Reicht uns eure Fragen ein und dann kümmern wir uns um eure Anliegen. Vielen Dank da draußen. Bis zum nächsten Montag. Jens, mach's gut. Bis dann und ihr da
Bye-bye.
draußen auch. Bleibt gesund. Tschüss.
Das war's für heute. Danke, dass du wieder mit dabei warst. Wenn dir unser kritischer Blick auf Gesundheitsthemen gefällt, dann abonnier uns doch gleich, damit du keine Episode mehr verpasst. Bis zum nächsten Montag. Bleib gesund, neugierig und lass dich nicht von jedem Heilsversprechen blenden. Prüfe genau, was dir versprochen wird und nimm deine Gesundheit selbst in die Hand.